darf übergeben.
Ja, also ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich freue mich, hier bei Ihnen in Linz wieder zu sein, nach einiger Zeit wieder. Und freue mich, dass Sie sich für dieses Thema interessieren. Ich konnte also kurzfristig Gott sei Dank einspringen für den Vortrag. Und das Christentum und die christliche Lebensweise als solche ist ja ein Kernpunkt auch der Anthroposophie oder der Steiners. Und die Frage ist, was man unter Christentum versteht, was man unter einer christlichen Lebensweise überhaupt verstehen kann. Kann man darunter nur verstehen, brav jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, oder steckt noch mehr dahinter vielleicht? Nämlich eine geistige Quelle, die es zu erschließen gilt und zu der wir in Beziehung kommen. Man hat wieder unlängst Umfragen gemacht, wie die Menschen zur Religion stehen. Und es hat sich herausgestellt, viele glauben an das Leben nach dem Tod und viele glauben an Engelwesenheiten. Und ganz wenige glauben, dass die Kirche die einzige Institution ist, die was dazu zu sagen hat. Also es hat sich offensichtlich die Stellung zur Religion überhaupt, zum Christentum, zum Geistigen überhaupt im Laufe der Zeit, und zwar meine ich im Laufe der letzten Zeit, sehr stark geändert. Also es ist viel beweglicher, viel individueller geworden, wie die Menschen einen Zugang suchen zur Religion, sicher auch mit dadurch bedingt, dass wir im Strom verschiedener Religionen auch stehen, wenn Sie denken, wie der Islam jetzt hier in Europa immer wieder Thema geworden ist, ist eigentlich nichts besonders Neues, weil das seit es den Islam gibt, hat sich das Christentum mit ihm immer wieder auseinandersetzen müssen. Wenn Sie die Geschichte verfolgen, seit Mohammeds Zeiten gab es also immer wieder sehr viele Auseinandersetzungen zwischen Christentum namentlich und Islam, die für das Christentum oft sehr befruchtet waren. Also wenn man etwa denkt, im Hochmittelalter, als die Scholastik entwickelt wurde, also wo das eigentliche scharfe theologische Denken entwickelt wurde, mit messerscharfem Verstand, dann ist das zu einem großen Teil zu danken der Auseinandersetzung mit den arabischen Denkern, die gerade in der Verstandesintelligenz den Europäern zunächst einmal total überlegen waren. Glaubt man ja heute gar nicht mehr, aber die waren eigentlich ganz weit entwickelt, weil man in Europa, was hatte man da? Festen, starken Glauben aus dem Gemüt heraus, aus den Herzen heraus. Und diesen Glauben hat man in Bilder gekleidet, die man sehr intensiv erlebt hat. Also wenn man so die früheren Kirchenschriftsteller anschaut, das ist teilweise ein ganz fantasievollen, wenn ich das einmal so ausdrücken darf, in imaginativen Bildern geschildert, was sie erleben in ihrem Gefühl. Und Glaube ist damals nicht, ich glaube etwas, wo ich nichts Genaues weiß. Das denken wir heute. Wir unterscheiden heute zwischen Glauben und Wissen. Im Mittelalter war für die Menschen der Glaube eine tiefe Überzeugung, dass das Wirklichkeit und Realität ist. Und wir haben heute sehr viel Wissen, aber wir glauben nicht einmal an das, was wir wissen. Wir sagen immer, naja, vielleicht ist aber doch anders. Wir bauen halt Theorien. Im Mittelalter hat man zunächst einmal keine Theorien gebaut, sondern man hat gespürt, das ist eine Wahrheit, weil man es in sich erleben konnte. Und ich denke, Christentum oder überhaupt jede Religion wird nur dort funktionieren, wo ein tiefes Erleben der Sache da ist. Und es wird nicht dort funktionieren, wo ich einfach nur sage, irgendeine Autorität hat mir Vorschriften gemacht und die halte ich ein und dann bin ich halt religiös, wenn ich die einhalte. Und dann komme ich vielleicht in den Himmel, an den ich glaube, weil ich es nicht genau weiß. Sondern es geht darum, eine innere Erfahrung zu bekommen von diesen Dingen. Weil man muss ja fragen, woher kommen diese Religionen einfach? Das muss doch irgendwie nicht nur entstanden sein, weil einer einmal gesagt hat, glaubt an das. Sondern es war eine tiefe Erfahrung da bei den Menschen, eine wirklich existenzielle Erfahrung. Natürlich bei den Glaubensgründern, bei den Religionsgründern ganz besonders, aber eben auch bei vielen, vielen anderen Menschen. Und wenn man das verfolgt, die Zeit des Urchristentums etwa, also das ist so die Zeit, bevor es noch institutionalisierte Kirche wurde. Also das heißt, institutionalisierte Kirche, wird es mit der konstantinischen Schenkung, also als dann die Kirche, die christliche Kirche, Staatskirche wird, staatstragend wird. Ab da beginnt eigentlich, der ganze Kirchenapparat, der Beamtenapparat, wenn man so will. Und es beginnt eigentlich, dass die kirchlichen Institutionen in einer gewissen Weise immer mehr werden die Fortsetzer des Römischen Reiches. Und da kommt jetzt ein anderes, ein fremdes Element eigentlich in dieses religiöse, in dieses existenzielle Erleben hinein, das im Grunde mit Religion nichts zu tun hat, sondern das etwas zu tun hat mit Kirchenrecht, mit Fragen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie hat man sich zu verhalten als echter Christ und so weiter. Das sind also Dinge, die drüber gestülpt sind. Und das hat sich halt weiter hineingezogen ins Mittelalter und ist eigentlich immer mehr verfestigt in Regeln. Wir erleben das überall im ganzen Leben, nicht nur bei den Religionen. Wenn Sie schauen, heute die Gesetzesflut, die entsteht, alles wird reglementiert. Jede Kleinigkeit, jede Schraube, die wo hineingedreht wird, muss eine Regel geben, ob das richtig ist oder nicht. Und wenn es nicht richtig ist, wenn man dafür haftbar machen kann, dass was passiert ist. Ist halt so. Also da ist sehr viel aus dem Verstand heraus ausgeklügelt, wie man das Leben reglementiert. Das ist aber in Wahrheit nicht der Kern der Religion. Das ist eine äußere Hülle, die oft mehr behindert das geistige Erleben, das religiöse Erleben. Das muss eigentlich hier, ich sage mal hier drinnen, mit dem Herzen erfahren werden. Vielmehr mit dem Herzen erfahren werden, als mit dem Kopf. Ich sage nichts gegen den Kopf, aber wenn ich es nicht vorher hier in der Mitte erlebt habe, dann kann ich da oben auch nichts Wirkliches davon begreifen, vom Geistigen. Das ist überhaupt also auch das, was Rudolf Steiner etwa als Anthroposophie gegeben hat. Also das heißt, wirklich versucht hat, wissenschaftliche, geisteswissenschaftliche Einblicke in die geistige Welt zu eröffnen. Das heißt, vorzustoßen in einen Bereich, der dem Glauben vorbehalten geblieben ist bis jetzt, aber der im Mittelalter eben ein wissender, ein überzeugender Glaube war, der war heute vielfach nur mehr, ich bin das von Kind auf gewohnt und nehme das so an, dass es so ist. Das ist zu wenig. Wir müssen eigentlich heute, wenn wir wahrhaft religiös, wenn wir wahrhaft Christen sein wollen, zu so einem Erleben wiederkommen. Aber es heute durchaus verbinden, auch mit dem wachen Bewusstsein, dass wir uns durch den Verstand erwerben. Aber die Quelle ist hier. Und dann können wir von oben was begreifen. Aber wenn das fehlt, dann habe ich nur juristisches Zeug im Grunde. Und ich sage Ihnen ehrlich, wenn man theologische Schriften heutige zeitgemäße liest, dann kommen einem die vor wie Gesetzestexte. Es ist eigentlich nichts anderes. Es wird genau bestimmt und geregelt, wie ein bestimmter religiöser Begriff zu verstehen ist, wo man ihn anwenden darf, wo man ihn nicht anwenden darf. Und im Endeffekt denke man dann manchmal, aber über was redet sie eigentlich? Wisst ihr, über was ihr spricht? Über das sagen sie nämlich nichts. Sie sagen nur, wie die Begriffe anzuwenden sind. Und man ist heute so weit, dass man in der Theologie die Unsterblichkeit der Seele nicht mehr annimmt. In der christlichen Theologie. Es ist eine der verbreitetsten theologischen Richtungen heute, dass man sagt, wenn der Mensch stirbt, stirbt er als Ganzes. Seele, Körper, weg, Geist hat man schon im 869 abgeschafft. Das ist also schon lang, dass man dem Menschen den Geist nicht zugesteht. Heute gesteht man ihm von der Religion her auch die Seele nicht mehr zu, die Unsterbliche zumindest. Und, aber es gibt schon einen Ausweg, eine große Rettung, weil das Christentum lehrt die Auferstehung. Die Auferstehung der Toten. Und das heißt, was passiert mit dem Tod oder irgendwann? Gott durch ein Wunder lässt den Menschen wieder auferstehen, als Ganzes, wie auch immer. Wie das passieren soll, wird nicht erklärt. Es steht nur drinnen, dass es passieren soll. Strittig ist jetzt noch, ob es irgendwann am Ende der Zeiten ist oder ob es gleich mit dem Tod der Fall ist. Weil, wenn man stirbt, geht man doch in die Zeitlosigkeit, in die Ewigkeit. Also dann ist man ja gleich dort. Also das ist heute die verbreitetste theologische Ansicht über das, was nach dem Tod passiert. Gut, ich sage nur, steckt da wirkliches Erleben, steckt da Erfahrung, steckt da Wissen darüber drinnen, ob so ist oder wie so ist, oder ist es reine Spekulation? Wenn es reine Spekulation ist, hilft es uns eigentlich nicht weiter. Also die Frage ist, können wir in uns einen Zugang finden, einen Weg finden, diese geistigen Wahrheiten, aus denen das Christentum oder auch andere Religionen schöpfen, dass wir die selber erfahren können? Oder müssen wir einfach nur glauben, was in einem Buch drinnen steht? Und im Urchrist, zur Zeit des Urchristentums, kann man doch sehr stark vermuten, dass die Menschen, die um Christus herum waren, aber auch der weitere Kreis, dass die diese Dinge noch erlebt haben. Und dass sich die bewusst waren, das, was hier in der Bibel geschildert wird, im Neuen Testament geschildert wird, als Erdenleben des Christus, dass da sehr viele Elemente drinnen sind, die jeder einzelne Mensch im Kleinen auch durchmacht. In Wahrheit. Wir gehen alle diesen Weg, indem wir auf Erden leben, im Grunde alle diesen Kreuzweg, den der Christus gegangen ist, durch unser Leben durch. Natürlich nicht in der Großartigkeit und in der Bedeutung, wie es Christus ist. Aber ich möchte Sie nur an ein Wort erinnern, das der Christus im Johannesevangelium im 10. Kapitel sagt: Ihr seid Götter. Ihr seid Götter. Das ist doch ein bedeutungsvolles Wort. Ja, wir müssen nicht gleich größenwahnsinnig werden. Die Kirche hatte davor unheimlich Angst, gerade vor solchen Aussprüchen. Daher hat man schon 869 dezidiert gesagt, der Mensch hat zwar eine unsterbliche Seele und die hat ein paar geistige Eigenschaften, aber der eigentliche Geist, den hat er nicht. Weil dann hätte er sich ja anmaßen können, göttlich zu sein. Aber der Christus selber sagt es, ihr seid Götter. Und wenn das wahr ist, dann müssen wir eigentlich das Geistige in uns, durch uns finden können. Ein Geistiges kann Geistiges erkennen. Es ist halt nur so, dass es durch unser Alltagsleben, durch unser Leben in der Sinneswelt draußen überdeckt ist. Durch etwas, was uns ablenkt davon, diese geistige Tiefe, die wir eigentlich auch haben, jeder von uns, bewusst zu erleben. Das heißt, wir verschlafen eigentlich unser geistiges Wesen, unseren göttlichen Funken in uns. Und gerade das Christentum, wenn ich es jetzt vergleiche mit anderen Religionen, hat in Wahrheit diesen großen Gedanken gebracht, dass es der individuelle Geist ist. Das, was im Menschen als Ich lebt. Dass es darum geht. Das kündigt sich schon im Alten Testament an, als Moses da auf den Berg geht und die 10 Gebote dann später empfängt und wo ihm jetzt noch nicht der Christus im eigentlichen Sinn, aber Jahwe begegnet. Im Brennen, Sie kennen die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch, das ist natürlich kein äußerer Dornbusch gewesen, sondern ein geistiges Erlebnis, das der Moses hatte. Und wo er fragt, wenn ich zurück zu meinem Volk gehe, von wem komme ich, soll ich sagen, bin ich gesandt? Und dann sagt er, ich bin der Ich Bin. Das Wort Ich ist drinnen, im Hebräischen Ehe, Ascher, Ehe. Ehe ist das Ich. Also schon da kündigt sich etwas an, Ich-Kraft, was ist das? Allerdings, im Alten Testament, also im jüdischen Glauben, noch sehr bezogen auf so etwas wie eine Art kollektives Volks-Ich. Es ist so noch mehr das Ich des ganzen hebräischen Volkes, das spricht. Es ist noch nicht der einzelne individuelle Mensch, sondern das ganze Volk, das sich als auserwählt fühlt, weil es dieses Ich-Prinzip in sich hat. Also das bringt uns auf eine Spur. Wenn wir weitergehen jetzt zum Christentum. Mag jetzt eine Zufälligkeit sein, wie auch immer. Nehmen Sie mal die Initialen des Jesus Christus. Dann heißt das Ich, wenn man es aufschreibt. Ich glaube nicht, dass es ganz zufällig ist. Weil es gerade das Christentum eigentlich auf diesen individuellen Geist des Menschen ausgerichtet ist. Und eigentlich darauf baut, dass der Mensch in seinem Ich geistig aktiv wird. Die Frage ist, was ist Geist überhaupt? Das ist nicht irgendein Knochengespenst, das irgendwo herumgeistert, sondern was ist das Ich wirklich? Ich ist etwas, naja, was sich selbst schafft. Und dem, erst dann fängt es an, göttlicher Funke zu sein. Nicht wahr? Gott ist das Einzige, das nicht von irgendjemand anderem geschaffen ist, sondern aus sich selbst. Und in unserem Ich haben wir einen winzigen Funken von dem drinnen. Dort, wo wir wirklich ganz wir selbst sind, wo wir Individualität sind, wo wir eigenständiges geistiges Wesen sind, dort schaffen wir uns selbst. Wir sind sicher Geschöpfe hinsichtlich unseres Körpers, aller möglichen Eigenschaften, die wir haben, aber da drinnen ist ein winziger Kern, der aus dem Nichts heraus schaffend tätig ist, unabhängig von allem anderen und dadurch eigentlich die Schöpfung bereichert, vermehrt. Also das heißt, dieses Ich, diese schöpferische Quelle in uns, auch wenn sie noch so klein sein mag, und sie ist sicher bei uns noch ganz winzig klein, also wir sind sicher nicht fähig, jetzt Welten zu bauen, wie es die Schöpfergötter vor uns gemacht haben. Wenn wir gut sind, können wir ein bisschen an uns selber bauen und uns selber immer mehr zu einem eigenen, ganz besonderen Wesen machen. Es gibt aber eine ganz starke Gegenkraft, die der Mensch entwickelt hat, der Egoismus. Das ist nämlich nicht dasselbe. Egoismus, der Egoist sagt auch immer ich. Aber das ist ganz was anderes. Der Egoist ist eigentlich der, der überall aus der Welt was für sich nehmen will. Gehört mir, ist alles meins. Das Ich macht genau das Gegenteil. Es schafft etwas aus dem Ich, aus dem Nichts heraus und schenkt es der Welt. Noch ein großer Künstler, auch ein kleiner Künstler. Jeder Mensch eigentlich im Leben schenkt etwas von seinem Wesen und gibt es der Welt. Und die Welt wäre ärmer, wenn er es nicht täte. Also das müssen nicht immer die großen Kunstwerke sein. Das kann was ganz Kleines sein. Das kann ein ehrlich aus dem Herzen empfundenes Liebeswort sein, das ich meinen Mitmenschen richte. Wenn es wirklich aus dem Innern kommt und nicht der Floskel ist, die ich dahin sage, sondern wenn es da drinnen erlebt wird, in diesem göttlichen Funken des Ich, dann ist es eine grandiose Gabe. Und die Welt wird anders ausschauen, wenn das öfter passieren würde, wenn es wirklich ehrlich aus diesem Inneren käme. Und das ist meinem Empfinden nach also das Zentrum des ganzen christlichen Glaubens. Dazu gehört aber der Mut, sich auf dieses Ich zu stellen. Und dazu gehört großer Mut. Weil das Wort Ich auszusprechen ist leicht. Aber hier aus diesem Nichts heraus etwas hervorzuzaubern und sich auf das zu verlassen und zu sagen, das ist die festeste Stütze, die ich habe, dazu brauche ich sehr viel Mut. Weil da hilft mir keine äußere Regel. Da kann ich in keinem Handbuch nachschlagen, wie soll ich es tun. Da nützt mir die ganze Bildung nichts, die in der Schule mitgekriegt habe. Das will ich nicht ablegen, aber die hilft mir nicht. Sondern ich muss etwas ganz Freies, Eigenes hineinbringen. Etwas, was Rudolf Steiner schon geschildert hat in seiner Philosophie der Freiheit. Da spricht er von der moralischen Intuition. Nicht handle nach irgendwelchen Vorschriften, die dir irgendwer gegeben hat, sondern du selber musst es in dir erleben können, was jetzt gut ist zu tun, was du tun kannst in dem Moment. Und das ist etwas ganz Individuelles. Und das heißt, es ist eine Erziehung, daher auch zur Freiheit. Weil nur dann sind wir frei, wenn wir nicht irgendeiner Regel folgen, nicht einmal einer von ganz oben gegebenen, sondern wenn wir sagen, wir sind so weit, sie in uns finden zu können. Aber dann müssen wir natürlich auch den Egoismus einmal beiseite geschafft haben, weil der sagt mir, was nützt mir, was kann ich brauchen. Also Egoismus und Ich sind eigentlich zwei absolute Gegenpole. Wir brauchen beides. Ich will gar nicht über den Egoismus schimpfen und so tun, als ach, wir sind so heilig und brauchen das nicht. Wir könnten nicht leben. Schon allein, dass wir Luft für uns brauchen und die verbrauchen und giftige Gase ausatmen, ist Egoismus. Aber ohne den Egoismus könnte man nicht leben auf Erden. Also das heißt, wir werden nicht umhin kommen, auch den Egoismus bis zu einem gewissen Grad zu pflegen, nur er sollte nicht das dominierende Element sein. Nicht das, was unsere Richtung bestimmt, sondern wir sagen, so viel als notwendig ist, muss ich ihn mitnehmen. Aber das Wesentliche ist also aus dieser Quelle heraus. Aus der Quelle dieses Ichs heraus aktiv zu werden. Aber das heißt auch, ich komme in, naja, ich sage einmal, in eine gewisse Auseinandersetzung mit mir selbst, indem ich mit diesem Egoismus in mir ringen muss. Und das Erste, was man bemerkt, ist, das Ich, das Punkt da ist so winzig noch, und das, was das Ego bedeutet, ist so groß. Das ist ein Riesending. Also, ich sage immer, wir reiten auf ein Wolfsviech mit unserem Ich. Der Egoist in uns ist nämlich so ein großes Tier eigentlich. Ein Untier manchmal auch, das sich erhebt und sehr gerne also die Kontrolle über uns übernimmt. Und wir lassen es uns auch gern geschehen, oft weil es ja manchmal ganz angenehm ist. Weil dieses Tierchen da in uns, das will sich ja wohlfühlen. Und wenn sich das wohlfühlt, dann glauben wir, uns tut das auch gut. Aber das ist meistens genau das Gegenteil von dem, was das Ich tut. Es ist so wie ein Süchtiger, ein Alkoholiker oder was, der glaubt auch, ja, das tut mir doch gut, ich brauche das. Aber damit zerstört er sein Ich eigentlich in Wahrheit. Aber das Ego blustert sich auf. Also das heißt, wie können wir diesen Kampf gegen uns selbst gewinnen? Wie können wir uns selbst so verwandeln, dass wir dieses Tier in uns zähmen können? Dazu müssen wir es kennenlernen einmal, das ist das Erste. Die erste Scheu ist nämlich einmal, die Abgründe, sage ich mal, der eigenen Seele kennenzulernen. Und ich garantiere, wir haben alle Abgründe in unserer Seele. Auch wenn wir alle, ich bin überzeugt, alle, die wir hier sitzen oder stehen, sind anständige Menschen und tun nichts Böses im Leben. Trotzdem sitzen in uns Kräfte, die, wenn sie heraufkommen würden, und ich hoffe nicht, dass sie das tun, aber so gewaltig und so böse sein können, dass wir erschrecken, gewaltig erschrecken würden. Weil nur so ist es erklärbar, dass oft in Extremsituationen Menschen bestialische Handlungen begehen, von denen man sich nicht vorstellen konnte vorher, dass dieser Mensch dazu fähig ist. Denken Sie, was passiert ist in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ganz normale, biedere, brave Bürger haben der Reihe nach Menschen hingeschlachtet, gequält, gefoltert, haben zugeschaut zumindest dabei, ohne irgendetwas zu empfinden, wie ist das möglich? Wo eigentlich sich die simpelste Moral dagegen empören müsste. Und das war völlig selbstverständlich. Ja, weil da haben diese Kräfte, die in uns tief drinnen sitzen, einfach komplett die Führung übernommen und das Ich ist einmal, ich weiß nicht, auf Urlaub gegangen oder so. Also war jedenfalls weit weg. Und das ist die große Gefahr, dass dieses Ich eben nicht eingreifen kann oder nicht eingreifen will oder zu schwach ist und dieses Tier in uns zu stark ist. Wenn Sie etwa lesen, Neues Testament, das letzte Buch des Neuen Testaments, die Offenbarung des Johannes, da finden Sie das in etwa geschildert, was sich da abspielt. Diese Tiere, die sich da aus dem Abgrund erheben und so weiter. Das sind Bilder, natürlich sind das nicht äußere Tiere, die auf uns zukommen, das sind Seelenkräfte, Seelenqualitäten, die wir in uns haben, aber Seelenqualitäten, die in uns, wie sagen wir mal, hinunterziehen, die eigentlich auch uns selber zerstören und die Welt bis zu einem gewissen Grad zerstören, wenn sie einseitig die Überhand bekommen. Andererseits sind es gewaltige Kräfte. Und gewaltige Kräfte, das ist jetzt die zweite Seite, wenn das Ich lernt, diese Kräfte zu führen, dann kann er diese Kräfte, kann das Ich diese Kräfte auch für etwas Gutes nutzen. Also, weil es heißt nicht, man könnte jetzt denken, na gut, wir müssen also eben das Ego vernichten, das Tier in uns vernichten. Dann können wir nicht mehr leben. Weder auf Erden noch als geistiges Wesen in Wahrheit. Wir brauchen das. Und es ist ein gewaltiges Potenzial da drinnen. Aber das Ich muss lernen, das zu zähmen, dieses Tier, das umzuwandeln. Es sozusagen wie ein eleganter Reiter zu beherrschen. Dass es auf jeden Wink des Ich folgt, ist eine Idealvorstellung natürlich. Also wir haben einen langen Weg, aber darum geht's. Und wenn Sie sich viele Schriften anschauen, also wir beschäftigen uns sehr viel zum Beispiel jetzt gerade mit Dantes göttlicher Komödie, ich weiß nicht, wie weit Sie die kennen. Dante war ein großer italienischer Dichter, hat 1307 begonnen, die göttliche Komödie zu schreiben, also die ersten paar Gesänge schon ein bisschen früher. Und darin beschreibt er den Weg des Menschen durch die Hölle, über den Läuterungsberg, bis ins Paradies und dort bis zur göttlichen Quelle hinauf. In 100 Gesängen. Das ist also so ein Schmöker ist das Ganze. Also wir haben versucht, da so ein Theaterstück zu machen, das dauert immer noch insgesamt 8 Stunden oder so. Aber es ist die Kurzfassung. Aber ich kann Ihnen auch ganz kurz sagen, was die Quintessenz ist, die ich herausgefunden habe. Der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Der Weg zum Himmel führt durch die Hölle. Das heißt, wir werden dieser geistigen Kräfte uns überhaupt erst dann bewusst und können sie erst dann nützen, wenn wir in unsere Abgründe geschaut haben. Die Hölle ist nämlich in uns. Das ist nicht irgendwo ein Keller da unten, wo Folterwerkzeuge sind, sondern die sind in unserer Seelentiefe eigentlich drinnen. Dort stecken sie, aber sie stecken im tief im Unterbewussten drinnen. Und christlicher Weg bedeutet auch, sich dorthin vorzutasten. Denn ich erinnere Sie, wir sind gerade in der Osterzeit, es war die Karwoche, es ist der Karfreitag, der Tag der Kreuzigung, es ist der Karsamstag, der Tag des Abstiegs in die Hölle. Es wird im Neuen Testament dann nicht genauer geschildert, was dort passiert. Wohlweislich, weil es damals wahrscheinlich die Menschen noch nicht ausgehalten hätten, sich das anzuschauen, was da drinnen ist. Es gibt also ein apokryphes Evangelium, zum Beispiel das Nikodemus-Evangelium, das nicht in die Bibel aufgenommen ist. Dort wird es ein bisschen ausführlicher geschildert, was da passiert, wie der Christus in die Hölle absteigt. Und dort beginnt neues Licht hineinzubringen, so langsam. Aber das ist eigentlich die Aufgabe, die jeder von uns hat. Licht in diese eigenen Abgründe, in diese Finsternis, die da drinnen ist, in uns hineinzutragen. Und das muss man aber in Wahrheit auch sehr besonnen machen. Weil wenn wir zu schnell da hineinschauen würden, wir werden überwältigt von den Kräften, die da drinnen sind. Also es muss, wie soll ich sagen, systematisch, langsam, mit Ruhe, aber mit energischem Streben passieren, dass wir da durchgehen. Also das heißt, das in individueller Form durchmachen, was etwa Dante in der göttlichen Komödie in riesigen Bildern schildert. Und man kann es in Wahrheit nur in Bildern schildern, nicht in theologischen, juristischen Begriffen. Die nützen uns da überhaupt nichts. Sondern man muss vor allem auch lernen, das auszuhalten, diese Dinge. Aber dann hat man es nicht bloß mit einem Wissen zu tun, sondern mit einer Realität. Spürt man nämlich. Wenn man da hineinschaut, spürt man, man setzt sich mit einer Realität auseinander, die in mir ist. Da kann ich nicht sagen, ja, aha, interessant und jetzt, das war's. Sondern wenn ich hineinschaue, weiß ich, da stecken Realitäten in mir und der Erkenntnisprozess bedeutet jetzt Verwandlung dieser Realitäten. Dann bin ich in einer geistigen Wirklichkeit drinnen. Wir sind heute mit unserem modernen Verstandesdenken nicht in einer geistigen Wirklichkeit drinnen. Das ist gerade das Tolle auf der anderen Seite des Verstandes, dass er eigentlich nur ein Spiegelbild der Wirklichkeit gibt. Aber das unser normales Denken ist was ganz Blasses. Das ist logisch, man kann streiten darüber, alles Mögliche, aber die Welt ändert sich deswegen nicht, ob ich den Gedanken so oder so fasse. Sie ändert sich erst, wenn ich an Realitäten herankomme. Wenn ich da in mein Inneres eintauche, komme ich an Realitäten. Also das heißt, Geist, Auseinandersetzung mit dem Geistigen oder dem Widergeistigen, ist mehr als bloßes Denken, nachgrübeln darüber, Leute beglücken mit irgendwelchen Moralregeln oder so etwas. Das ist alles viel zu wenig. Also es ist die Auseinandersetzung mit sich selbst. Und Rudolf Steiner hat einmal ein sehr gewichtiges Wort gesagt. Er hat gesagt, in der heutigen Zeit, es gibt keinen Menschen, der nicht zu den größten Missetaten fähig ist. Keinen. Das heißt, er schließt sich mit ein. Keinen. Das heißt, wir sitzen alle auf einem Vulkan irgendwo. Und müssen halt schauen, wie man mit dem Vulkan umgeht. Und Christentum bedeutet dann aber auch, das Vertrauen zu gewinnen, dass in uns aber auch diese Kraft wirksam werden kann, mit dem fertig zu werden. Das zu bewältigen. Darum ist dieser Ausspruch des Christus, ihr seid Götter, so wichtig. Wir haben etwas von dieser Kraft in uns, die das beherrschen kann, die das in den Griff bekommen kann. Und diese Kraft muss man in sich zu einer Überzeugung entflammen. Und man muss entwickeln so etwas wie Schicksalsvertrauen auch. Das wird gelingen, das kann gelingen. Das ist nur der Zweifler, der sagt, na ja, aber vielleicht bin ich doch, ist der Funke doch nicht in mir, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig. Und das ist heute das Problem. Also diese Realität des eigenen Geistigen einmal zu erkennen. Schon mal nur das. Wenn wir das haben, erkennen wir sicher andere geistige Wesen auch. Aber wir erkennen nicht einmal uns selbst vielfach als wirklich geistiges Wesen. Wir können es uns gar nicht vorstellen. Und dabei wären wir nicht Mensch, wenn wir das nicht hätten. Der Mensch, wie heißt es so schön in der Bibel, geschaffen nach dem Bild Gottes, nach dem Bild der Götter, wie auch immer. Im Alten Testament steht eigentlich eine Mehrzahl darin, Elohim. Aber egal, also jedenfalls, es ist etwas von dem in uns, das macht den Menschen Menschen aus und das ist seine Aufgabe, die man in Freiheit ergreifen oder eben auch nicht ergreifen kann. Das Großartige des Menschen ist, dass er eigentlich diese Freiheit bekommen hat, zumindest potenziell. Wie frei wir dann wirklich in der Praxis sind, ist ein anderes Kapitel. Wir sind nämlich in den meisten Dingen ganz, ganz unfrei. Denken sind schon nur allein dadurch, dass man an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, bei bestimmten Eltern geboren wird, engt schon mal den Erfahrungshorizont extrem ein. Wenn ich irgendwo in Afrika geboren wäre, wachse ich in einer ganz anderen Umwelt auf, wird ganz anders geprägt, macht ganz andere Erlebnisse durch und werde dadurch wahrscheinlich eine ganz andere Ansicht des Lebens gewinnen. Und beides, ob ich da in Europa aufwachse oder dort, beides hat noch nichts mit meinem wirklichen Ich zu tun. Das ist was, was von außen kommt. Und erst recht dann, wenn man in die Schule geht oder sonst etwas, was man da bekommt, wenn Sie denken, was man heute erzählt kriegt, vor 10 Jahren war das anders, in 10 Jahren wird es wieder anders sein. Und ich merke das heute deutlich, also die Schüler, die ich heute in der Schule habe, die sind ganz anders als die vor 10 Jahren. Und das hängt zum Teil damit zusammen, dass sie eben in einer anderen Zeit leben. Wenn man genauer schaut, findet man aber dann bei jedem Einzelnen noch was ganz Besonderes, was Einzigartiges. Was der Schüler selber vielleicht noch gar nicht von sich weiß, aber wo man spürt, Mensch, da ist was ganz Besonderes. Vielleicht ist das, was man manchmal reizt, sogar ärgert, kann alles sein. Aber es ist was Eigenes. Das ist diese Individualität, dieses Ich, dieses ganz Einzigartige, das überbleibt, wenn ich alles das wegstreiche, was durch Zeit, Ort, Erziehung, Bildung und so weiter bestimmt ist, sondern was da noch durchgeht. Das ist so wahnsinnig schwer zu entdecken. Und im Grunde ist es ein lebenslanger Weg, dieses Erkenne dich selbst zu üben. Das schon die Griechen begonnen haben. Guten Abend. Und vorbereitet haben damit im Grunde das Christentum. Es ist ja ganz interessant, dass also eben so 400, 500 Jahre vor Christus beginnt dieses große Aufbrechen der Philosophie in Griechenland, aber nicht nur in Griechenland, in Indien, in Persien, überall bricht es, in China, überall ziemlich zur gleichen Zeit kommt etwas, wo überall irgendwo die Frage durchgeht, aber Mensch, erkenne dich selbst. In irgendeiner Form. Wo also das heißt, plötzlich sowas auftaucht, wer bin ich überhaupt? Vorher war das kein Thema, bei den Ägyptern ist das kein Thema eigentlich. Da ist der Pharao ist der Vertreter des Sonnengottes, er ist eigentlich der Sonnengott auf Erden und der denkt für uns alle im Grunde. Und vielleicht ein paar Untergebene. Und das Volk hat es auch so empfunden. Das ging so weit, dass das Volk also wirklich in tiefste Trauer und Verzweiflung verfallen ist, wenn der Pharao stirbt, weil es plötzlich ohne das Volk ohne Ich war. Da war der eine Pharao sozusagen der Träger des göttlichen Ichs. Heute sind wir jeder dieser Pharao. Jeder für sich. Jeder ist so ein kleiner Ägypten irgendwo. Und wir müssen schauen, wie wir mit unserem Reich zurande kommen, das da drinnen ist. Also auch, wenn Sie sich die biblischen Schriften durchlesen, der Auszug des hebräischen Volkes der Israeliten aus Ägypten und dann Einzug ins gelobte Land, das sind auch alles Bilder für etwas, was wir in uns mitmachen müssen. Das Ägypten ist sozusagen das fremde Land für uns, wo wir nicht hinkommen. Das ist das Land, wo der Egoismus drinnen herrscht. Und wir müssen unser eigenes Land finden. Aber das ist eine innere Landschaft, die wir finden müssen. In der Bibel überhaupt ist das Großartige, es sind sicher historische Erlebnisse, auf die es zurückgeht, aber es sind eben nicht nur historische Erlebnisse, sondern es sind Bilder für geistige Entwicklungen, die man durchmacht. Und im Mittelalter, die Mönche wussten das sehr gut noch, also wenn man meditiert etwa das Johannes-Evangelium und die Schritte durchmacht, dann komme ich zu eigenen geistigen Erfahrungen. Und das gelang vielen Mönchen damals noch, bis es dann der Autorität von oben zu mulmig wurde. Und dann, weil sie die Kirche hat immer mit ihren Mystikern eher große Probleme gehabt. Weil die immer so viele Sachen gesagt haben, die jetzt so in den Amtsdokumenten nicht drinnen stehen. Und peinlicherweise wir Theologen können es nicht nachprüfen. Und die erzählen uns da irgendwelche Geschichten, die haben also immer versucht, das irgendwo wegzuhalten und ja nicht unter die Leute kommen zu lassen. Aber eigentlich lebt nur dort drinnen die Religion, lebt nur dort drinnen das Christentum. Und bei den anderen Religionen auch. Weil im Islam ist es auch so ganz stark, dass halt alles geregelt ist irgendwo von der Gesetze. Es gibt so viele Rechtsschulen im Islam, die alle miteinander streiten noch dazu. Im Christentum nicht anders, die streiten auch alle miteinander. Also das ist das Übliche. Das ist also ganz offensichtlich nicht der Weg, der uns zum Göttlichen führt. Das müsste der Weg der geistigen Erfahrung sein. Und der müsste in das ganze Kulturleben hinein. Nicht nur wenn wir ein bisschen, ich stelle mir eh gar nichts Großartiges vor, aber wenn das bisschen, wenn das zum Beispiel in der Kunst drinnen wäre. Es geht nicht nur um eine Religion als solche, es geht um die Kunst, es geht um die Wissenschaft. Ich bin selber Chemiker, Quantenchemiker, und ich sage Ihnen, die Physiker sind heute näher am Geist dran als die Theologen. Weil sie sind an Grenzen gekommen, wo sie sehen, das, was wir uns als Materie vorstellen, das, was ich da drauf klopfe, so banal ist das nicht. Wenn ich da ein bisschen tiefer bohre, komme ich an etwas, was ich nur mit Geistigem vergleichen kann. So weit ist die Physik heute. Also die Physik weiß zumindest ganz dezidiert, so kleine Dinge wie Atome und das wären Gegenstände, das gibt es nicht. Das ist ein Bild, das wir uns da oben im Kopf gemacht haben von der Welt. In Wirklichkeit stecken da Kräfte drinnen, Energien, wenn Sie wollen, die auch schöpferisch tätig sind. Auf das kommen Physiker heute. Und die die unglaublichsten Eigenschaften haben. Man weiß heute, dass der ganze Kosmos in Wahrheit miteinander verbunden ist. Und wenn hier eine Stecknadel fällt, hat das eine Auswirkung unmittelbar zeitgleich im ganzen Kosmos. Weil ich den Kosmos nicht in einzelne Teile teilen kann. Er ist ein Ganzes und er reagiert als Ganzes. Das weiß man als Physiker heute. Ob das die Theologen wissen, weiß ich nicht. Damit will ich nicht über Theologen schimpfen, das möchte ich dazu sagen. Also, ich möchte Ihnen den Gegensatz also zeigen zwischen Spekulation über Dinge, an die man nur glaubt, wenn man sie nicht sieht oder nicht erlebt, und wirklich im echten, eigenen, geistigen Erleben. Also auf den Unterschied kommt es mir an. Zu merken, ich komme an irgendwann eine Grenze, und wenn ich merke, da ist eine Grenze, dann bin ich nämlich schon fast dort. Wenn ich die Grenze spüre, dann habe ich schon was entdeckt. Solange ich nicht anstoße, bin ich nicht dort. Also wir müssen nur anstoßen. Wir müssen so ganz anstößig werden irgendwo. Dann werden wir das finden und dann denke ich, dass für die Zukunft eine Entwicklung auch entstehen wird, wo das, was Rudolf Steiner genannt hat, die moralische Intuition, wo das in einem größeren Maß auch passieren wird. Und es ist dringend notwendig. Wenn man heute schaut, die alten Moralregeln aus der Vergangenheit, das tut man nicht und das tut man so, die ziehen eigentlich niemand. Bei den meisten jungen Menschen ziehen die niemand. Sondern sie sagen, wieso, warum? Warum soll ich nicht so dastehen? Warum? Also sie wollen es aus eigenem erkennen, warum sie es so tun sollen. Nicht, weil irgendeine Autorität sagt, es ist so. Und sie haben eigentlich recht. Sie haben eigentlich recht. Es sollte nur so sein, dass Menschen gibt, die ihnen etwas vorschreiben, sondern ihnen vielleicht vorleben, wie das sein könnte. Das heißt, die auch ganz unabhängig und frei aus dem eigenen entscheiden. Und so entscheiden, dass es nicht nur ihrem Eigennutz dient, sondern dass es eben aus dem Ich geschöpft ist. Und wenn es aus dem Ich geschöpft ist, dann ist es zugleich etwas, was total mit der ganzen Welt verträglich ist, in irgendeiner Form. Sie werden sagen, naja, warum streiten dann die Religionen so viel, da soll es doch aus dem Geist geschöpft sein. Ja, an dem liegt es gar nicht. Es liegt daran, dass an den Missinterpretationen, die nachher durch den Egoismus gemacht werden. Bei Kirchenpolitik, aller Kirchen, wurscht welche. Selbst im Buddhismus gibt es die Streitereien. Es ist dort ein bisschen milder und etwas sanfter ausgetragen, aber teilweise auch beinhart. Also es gibt keine einzige Religion, wo das nicht ist. Dass aus Egoismus und aus Machtstreben, wir sind die Besseren, Entscheidungen getroffen werden, die als religiöse Erlebnisse verkauft werden. Und das ist Mist. Das ist wirklich Mist. Die Theologie ist nichts anderes als ein Streit um Machtpositionen. Großteils. Außer bei den ganz wenigen großen Denkern wie Thomas von Aquin, der sehr weit gekommen ist und der noch Spuren eigenen geistigen Erlebens hatte und der kurz vor seinem Lebensende dann eine große Vision hatte und zu dem Schluss gekommen ist, alles, was ich bisher geschrieben habe, ist trockenes Stroh. Punkt. Und Thomas von Aquin, aber nämlich das trockene Stroh, ist heute der anerkannte Kirchenlehrer, noch über 800 Jahren. Also interessant, nicht wahr? Also Mut zu diesem eigenen geistigen Erleben, Mut sich als ein schöpferisches Wesen zu erleben. Dazu muss man, wie gesagt, kein großer Künstler oder irgendetwas sein. Am wichtigsten ist heute dieses schöpferische Erleben im sozialen Zusammenhang, in der sozialen Begegnung mit den anderen Menschen. Indem ich wirklich versuche, aus meinem Kern, aus meinem Ich heraus, dem Ich des anderen Menschen zu begegnen. Und zu sagen, mich interessiert nicht, bist du dick, dünn, groß, klein, rot, schwarz, weiß, irgendwas, männlich, weiblich, gebildet oder ungebildet, Sandler auf der Straße oder Bundespräsident, das ist alles interessiert mich nicht. Das hat mit einem Ich noch gar nichts zu tun, sondern ich will den Punkt kennenlernen, der da dahinter steckt. Und dem will ich begegnen. Wenn das gelingt, dann entsteht eine ganz neue Art von geistiger Gemeinschaft, die im Grunde alle Widerstände überbrücken könnte. Manchmal gelingt es in einzelnen Momenten. Und das sind eigentlich großartige Momente, wo man dem begegnen kann. Also ich erlebe das immer sehr stark. Wir haben bei unserer Schule angeschlossen, daneben auch extra ein Behinderteninstitut, also Betreuung von seelenpflegebedürftigen Menschen, die oft eben die Welt nur sehr eingeschränkt wahrnehmen können, die also ihr Ich nicht ganz bis hier herunterbringen können, das heißt so ganz bis in die Außenwelt bringen können, wo aber manchmal, und die Betreuer dort studieren, aber trotzdem mit denen oft Theaterstücke oder irgendwas ein, wo die eingebunden sind. Und wenn man dann manchmal in die Augen schaut, da gibt es so Momente, wo man sieht, für einen Sekundenbruchteil ist das Ich jetzt da. Jetzt sehe ich, wer du bist. Und das ist so berührend, dass mir immer die Tränen runterlaufen. Und ich weine nicht leicht irgendwo, aber da rinnt so ein bisschen was runter, weil es einfach so überwältigend ist und so gewaltig ist, dem zu begegnen, was da dahinter steckt, hinter dieser Fassade, was der eigentliche wahre Mensch ist. Und wenn man das erlebt, dann spürt man die Realität, die da ist. Dann spürt man, sieht man, erlebt man, erfährt man die Realität des Geistigen, ganz konkret in einem anderen Menschen. Also das heißt, wenn wir vom Geistigen sprechen, geht es nicht um irgendwas, was da, weiß ich nicht, wo herumschwebt, sondern es sitzt um uns und steht um uns und bewegt sich um uns einmal primär überall herum. Da haben wir mal genug Ansatzpunkte, ganz konkret dem Geistigen zu begegnen. Wir müssen nur durch die sinnliche Hülle sozusagen durchschauen irgendwo, begegnen dem anderen Menschen. Also vieles liegt da im Blick drinnen. Und dieses Schöpferische, was drinnen ist, das ist eben, das habe ich schon erwähnt, ist das, was die Welt bereichert, was wir wirklich dem anderen geben können. Und zwar geben können in einer Form, dass es wirklich für den anderen ist. Nicht, ich gebe euch, was ich da hinausschmeißen will, ob ihr es vor Augen kennt oder nicht. Sondern ich schöpfe etwas aus mir, was genau für den Menschen passt, der vor mir steht. Sei es nur in einem Wort. Worte können da oft Wunder bewirken. Der Menschen geht es schlecht und ich sage ein richtiges Wort und es wird Kraft in ihm. Das ist doch was Tolles. Wir Menschen haben diese Fähigkeit. Wir nützen sie nur so wenig. Das ist Christentum. Ganz konkret. Das hat eigentlich keine Begrenzung, keine Grenze nach oben. Da können unendliche Kräfte herauskommen. Weil diese schöpferische Quelle ist unerschöpflich. In Wahrheit. Die hat, das ist nicht der Behälter, der irgendwann leer ist, sondern diese Quelle wird eigentlich immer voller, immer reicher, je mehr ich sie betätige. Und das Wesen einer Quelle ist, dass sie sprudelt. Eine Quelle, die zugestoppelt ist, ist keine Quelle mehr. Dann wäre unser Ich tot sozusagen, wenn ich das zustoppel. Wenn ich es fließen lasse, dann kommt immer mehr und immer mehr heraus. Aber dazu gehört also eben wirklich auch der Mut, sich auf sich selbst zu stellen. Zu sagen, gut, ich nehme zur Kenntnis, es gibt hier und die Vorschriften, an manche Gesetze muss ich mir natürlich halten, stört mich auch nicht weiter. Aber das Eigentliche finde ich in mir. Das finde ich in keinem Handbuch, auch in keinem anthroposophischen Handbuch, nirgendwo, sondern ich muss es selber verwirklichen. Ich weiß, es nützt mir nichts, wenn ich Anthroposoph bin, Bücher von Steiner lese und auswendig kann und jetzt glaubt, damit habe ich schon was. Das ist nur die Grundlage. Aber machen muss ich individuell etwas daraus. Machen muss ich aus dem Christentum individuell etwas. Wie ich damit umgehe, jedem einzelnen Menschen gegenüber. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und natürlich, es war eine lange Vorbereitungszeit notwendig, um dass der Mensch diese Fähigkeit langsam entwickelt hat. Dazu waren die Kirchen sehr wohl notwendig und hilfreich, um einmal den Menschen einen Weg, manchmal halt auch einen Irrweg, gehen zu lassen. Aber immerhin, im Großen und Ganzen hat es etwas beigetragen, das war im Alten Testament schon so. Das alte Judentum ging ganz darauf, eben diese Regeln, die 10 Gebote und diese Dinge und die Regeln, die in der Tora da drinnen stehen und alles Mögliche, dass das memoriert wurde, geübt wurde, sodass es den Menschen also selbstverständlich wurde. Das ist aber eine Stütze, aber das ist nur was von außen, das ist nicht, was der einzelne Mensch geschaffen hat. Das ist sozusagen, da spricht noch das Volks-Ich, wenn Sie so wollen, das ist der Hebräer durch. Und Moses war halt der das heruntergebracht hat. Aber heute denke ich immer mal, ist es notwendig, dass der Einzelne dorthin kommt. Selber sozusagen dieser Moses zu werden, selber dieser Mensch zu werden, der die Gebote herunterholt in sich und sie dann nämlich wirklich aus tiefstem Herzen und nicht bloß aus Gewohnheit tut. Da haben wir viel zu tun. Die Frage ist jetzt, was ist mit dem All noch verbunden? Was ist mit diesem Ich, das sich selbst schafft in Wahrheit, das sich selbst weiterentwickelt? Wie schaut es zum Beispiel nach dem Tod aus? Kann so etwas verschwinden, was eigentlich eh gar nicht da ist? Weil kann das Ich im Grunde gar nicht als etwas Vorhandenes beschreiben. Ich kann nicht sagen, das ist dick, dünn, klein, groß, sondern es ist die Quelle, die etwas schafft. Geist ist nicht, sondern Geist schafft beständig. Man könnte sagen, es ist nichts. Aber wie heißt es so schön in Goethes Faust, da will ja der Mephisto ins Reich der Mütter führen und sagt, ja, da nichts wirst du sehen und wo du gehst und stehst, also du wirst ins Nichts geführt und der Faust sagt auf, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Das ist aus dem Ich gesprochen. Gib mir das Nichts und ich erschaffe dir ein ganzes All daraus. Also das heißt, das Ich ist als solches gar nicht zu fassen. Es ist nur zu erkennen an den Taten, die es in die Welt setzt. Da sehe ich die Fußtritte sozusagen des Ich. Aber es ist nicht etwas, was ich weder räumlich, zeitlich noch sonst irgendwie eingrenzen könnte. Sondern, aber es hinterlässt seine ganz unverwechselbaren Spuren in der Welt. Und die Frage ist, setzen wir diese Spuren in der Welt einmal in die Welt oder öfter? Ich werde gleich sagen, auf was ich hinaus will. Im Christentum, im Gegensatz zu den meisten orientalischen Lehren, ist der Wiedergeburtsgedanke, der Gedanke der Reinkarnation nicht sehr verbreitet. Die Kirchen lehnen ihn sowieso ab, die meisten sogar ganz dogmatisch, obwohl es also in einigen Stellen, namentlich auch im Neuen Testament, gibt, wo das angesprochen wird, das Thema. Also nur zum Beispiel die eine Stelle aus dem Johannesevangelium, da fragt der Christus seine Jünger, was sagt denn das Volk, wer ich bin? Und die Jünger sagen also, ja, sie sind sich nicht gewiss und sie meinen, du könntest vielleicht der Elias sein, der wiedergekommen ist. Und dann sagt Elias, war also ein Prophet aus vorchristlicher Zeit, hat also lange vorher gelebt. Und der Christus sagt, nein, Elias war schon da. Und er meint damit den Johannes den Täufer, der kurz vorher hingerichtet wurde. Er sagt also ganz deutlich, er gebraucht halt nicht das Wort Reinkarnation, aber er sagt ganz deutlich, dass das Johannes der Täufer der wiedergeborene Elias ist. Die Theologen tun sich dann eher ein bisschen schwer, das wegzuinterpretieren, weil es nicht ins Schema passt. Also es wird auch, aber sehr verdeckt an einzelnen Stellen im Neuen Testament angesprochen. Jetzt ist ganz interessant, dass in Europa, also im 18., 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert vor allem, doch einige Denker da waren, die diesen Reinkarnationsgedanken wieder aufgegriffen haben, aber jetzt in einer ganz anderen Art, als es im Orient der Fall war. Also im Hinduismus etwa oder im Buddhismus, weil dort wird ja Reinkarnation als etwas im Grunde Schlimmes empfunden. Weil das Erdendasein ist sowieso leidvoll, alles irdische Dasein ist leidvoll, man wird krank, man wird alt, man stirbt und das ist alles leidvoll. Und was ist Schuld daran, dass wir uns an diese äußere Welt klammern und dadurch immer wieder geboren werden und immer wieder geboren werden. Und das ist das große Verhängnis, dieses Rad der Wiedergeburten. Und die große Lehre des Buddha etwa ist ja, wie kann ich dieses Rad anhalten, wie kann ich das unterbrechen. Und er gibt daraus eine große Lehre von Liebe und Mitleid, die eigentlich auch auf ihre Art des Christentums vorbereitet. Wenn ich eben meinen Egoismus unterdrücke, Liebe und Mitleid den Menschen zuwende, mich nicht an die Welt klammere, dann schaffe ich mir kein Schicksal, das mich zu einem neuen Erdenleben herunterführt. Dann unterbreche ich das. Also das heißt, weg von der Erde in einen rein geistigen Bereich. In Europa im 18. und 19. Jahrhundert wurde der Gedanke in anderer Form gefasst. Das ist ganz interessant. Besonders vom großen Gotthold Ephraim Lessing. Er hat eine kleine Schrift verfasst, die Erziehung des Menschengeschlechtes. Und am Ende dieser Schrift, die ist in, ich glaube, 100 Paragraphen gegliedert, schaut also wie ein Gesetzestext ein bisschen aus, aber hat einen tiefen geistigen Gehalt. Und am Ende fragt er sich, gut, also da gibt es dieses Ich des Menschen. Und das Ich besteht eigentlich nur dadurch, dass es sich selbst weiterentwickelt. Und jetzt sage ich, Gotthold Ephraim Lessing, mir, ja, wie viel bringe ich denn in mein Leben überhaupt weiter, um das Ich einen Schritt nach vorne zu bringen? Ganz, ganz wenig. Und das ist doch eigentlich völlig unsinnig zu glauben, mit dem kleinen bisschen, was ich da weitergebracht habe, geht es dann in den Himmel und dort bleibe ich dann so auf ewige Zeiten. Sondern ich müsste doch eigentlich oft wiederkommen, um wieder einen Schritt dazu zu setzen, noch einen Schritt dazu zu setzen. Also da wird plötzlich Reinkarnation als eine Aufgabe, als eine ganz positive Aufgabe empfunden, wo das Ich aus eigener Kraft sich weiterentwickelt. Wobei gleich dazu sagen muss, aus eigener Kraft schließt nicht die göttliche Gnade aus. Ganz im Gegenteil. Weil wenn man merkt, ich bin aus dem Ich tätig und ich bin schöpferisch, dann ist das eine Quelle, die unendlich von was viel Größerem immer wieder erfüllt wird. Das heißt, das Ich nimmt etwas auf, aber es macht es zu etwas Eigenem. Das ist nämlich das Großartige. Also ich heißt nicht, nur die Götter sind mir auch wurscht, alles ist mir wurscht, glaube ich nicht. Ich bin eigentlich so etwas wie ein ganz offenes Gefäß, das das aufnimmt, etwas hereinnimmt, es zu etwas Eigenem macht und aus diesem Eigenen entsteht etwas ganz Neues, das ich der Welt zurückgebe. Das ist so ein bisschen das Bild für das Ich. Drinnen. Und um das lernen zu können, meint Lessing, brauche ich viele Erdenleben. Brauche ich viele Erdenleben. Weil das meint er auch, dass dazu muss ich wirklich als Mensch auf Erden stehen, um mir da ganz meiner selbst bewusst zu werden. Das kann ich nicht in einem irgendwo jenseitigen Bereich entwickeln, sondern das muss ich hier in der Bewährung im Leben machen. Und das ist ein Gedanke, den eben auch Rudolf Steiner in seinen Schriften und Vorträgen immer wieder betont hat, dass das für die Zukunft wichtig werden wird, den christlichen Gedanken mit dem Wiedergeburtsgedanken zu verbinden. Zu sehen, dass das eigentlich dazugehört, dass das die Erfüllung irgendwo auch mit des christlichen Gedankens ist, also diese Entwicklung über verschiedene Erdenleben hinaus. Eben weil das Ich im Zentrum des Christentums steht, diese Quelle. Das ist ganz deutlich eigentlich, dass es um das Ich geht da drinnen. Und das sind Dinge, es hat im Übrigen vor einigen Jahren hat ein christlicher Theologe, lustigerweise, ich glaube es war ein evangelischer Theologe, hat einen dicken Wälzer verfasst über die Wiedergeburtslehre im Alten und im Neuen Testament. Und der hat xx Stellen gefunden, wo er sagt, das ist eigentlich zwingend, die Wiedergeburtslehre gehört hinein ins Christentum. Ganz deutlich. Also es gibt viele Stellen, die das eigentlich sehr nahelegen zumindest. Und es ist immer bei allen religiösen Schriften, bei allen geistigen Schriften halt leider das Problem der Auslegung. Das haben wir immer. Also, weil es in Bildern geschildert ist und man kann alles immer irgendwo so hinbiegen, dass es gerade zur eigenen Meinung passt. Das ist halt immer die Gefahr. Aber wenn man halbwegs mit unverstelltem Sinn die Dinge liest, dann steht es eigentlich ganz deutlich drinnen. Da muss man schon erst ein paar Spitzfindigkeiten und Umwege machen, damit man die unangenehmen Wahrheiten wieder wegdiskutiert. Aber sich einmal mit diesem Gedanken vertraut zu machen und das eigene Leben zu beobachten, ob das nicht irgendwie dafür spricht. Denn wenn wir angenommen in einem früheren Erdenleben schon da waren, da den Schicksal durchgemacht haben, dort manche gute Taten begangen haben, manche weniger gute Taten begangen haben, die ihre Folgen haben im nächsten Erdenleben oder in einem übernächsten vielleicht, dann kann man doch einmal beobachten, wie ihn das eigene Schicksal führt. Also Schicksal, das sind die Dinge, die einem zustoßen, die man nicht geplant hat, wo plötzlich das Leben um die Ecke rechts abbiegt oder links abbiegt und einen anderen Weg geht. Und wenn man später einmal im Leben zurückschaut, man merkt sehr deutlich, dadurch bin ich viel mehr zu mir selbst gekommen, zu dem, was ich eigentlich bin. Im Moment, wenn man drinnen steht, jammert man, weil Schicksalsschläge sind meistens unangenehm. Aber das kann durchaus eine schwere Krankheit sogar sein oder irgendetwas. Und danach ist das Leben anders. Und wenn man später zurückblickt, sagt man, ja eigentlich war es gut. Eigentlich war es gut. Ich habe etwas gelernt dadurch. Ich sage Ihnen, dort ist das Ich am meisten drinnen. Wir sind es. Nämlich das wirkliche Ich ist es, das uns hilft, im rechten Moment abzubiegen auf den richtigen Weg. Das Schicksal ist nichts anderes, als dass es uns so Wegweiser aufstellt. Mensch, dort geht's hin. Das Ego will natürlich oft in eine andere Richtung, wo es die viel angenehmer ist, weil das Schicksal heißt auch, ich habe in der Vergangenheit Dinge getan, die ich halt jetzt korrigieren muss, die etwas in mir zerstört haben im Grunde. Wir zerstören in unserer Seele durch jede Tat, die nicht in Ordnung ist, durch jeden Gedanken im Grunde, der nicht in Ordnung ist, zerstören wir in unserer Seele etwas. Und unser Ich ist dann ganz beleidigt darüber und sagt, nein, das geht nicht, ich bin doch zum Aufbauen da, das muss korrigiert werden. Also gut, dann stelle ich mir halt im nächsten Leben Aufgaben, die helfen, das zu korrigieren. Und das Ich wird uns immer die Anstöße geben. Die großen Eingeweihten haben das immer gewusst. Wenn ich denke an ein Heraklit, der Philosoph Heraklit, der auch ein großer Eingeweihter in die Mysterien von Ephesus war, sagt, des Menschen Schicksal ist sein Daimon. Daimon, Dämon, übersetzen wir es heute mit Dämon, meint aber nicht wirklich der Teufel, sondern das war das Wort für das menschliche Ich, das damals noch als höheres Wesen empfunden wurde, weil es noch nicht ganz, wir sozusagen noch nicht ganz bei uns waren. Das heißt nichts anderes, das Ich macht unser Schicksal. Wir, der wir wirklich sind, machen unser Schicksal. Es ist nicht irgendwo oben einer, der steht mit der Rute und sagt, du warst böse, du musst jetzt leiden dafür. Das ist eigentlich eine Schnapsidee. Die Idee ist, dass ich will sich weiterentwickeln. Und das setzt die Schritte, die dazu notwendig sind. Ob es uns jetzt als kleines Erdenwürmchen passt oder nicht. Das Ich sagt, ich will aber weiterkommen. Und ob das jetzt angenehm ist, du liebes großes Tier da unten, ob du die Kuschelwolf bist oder nicht, ist mir eigentlich egal. Ich passe eh auf dich auf, aber bitte stolz dich nicht dagegen. Am besten gehen wir partnerschaftlich in die gleiche Richtung, dann passt's. Aber wenn es dich stäubst, dann gibt's Brüllen. Das ist das Ich, das uns brüllt. Wir sind es selber. Aber das heißt auch, dass wir jeden Schicksalsschlag, der uns zukommt, als eine Chance sehen können. Als eine Möglichkeit, näher zu unserem wahren Wesen hinzukommen. Ich weiß, es ist oft in der Situation selber sehr schwer. Wenn einem gerade was sehr Hartes trifft, wird man nicht gleich sagen, juhu, ich komme zu mir selbst, das ist schon klar. Also man muss natürlich auch durch dieses Leid und durch den Schmerz irgendwo durch, aber der Trost ist, dass dadurch die Chance entsteht, weiterzukommen, mehr ein geistiges Wesen zu werden, ein bisschen mehr den Spruch zu bewahrheiten, ihr seid Götter. Ein kleines Schrittel, dem näher zu kommen. Das ist auch eine Botschaft, die in Wahrheit im Christentum drinnen steckt. Vielleicht nicht im Offiziellen, aber im Kern der Sache steckt es drinnen. Und zur Zeit des Urchristentums wussten das viele. Im Urchristentum gab es so viele Nuancen, das war so lebendig damals. Also in den ersten zwei Jahrhunderten nach Christi Geburt. Das meiste ist ausradiert. Da gab es diese ganzen gnostischen Sekten, hat man dann gesagt. Da gab es unendlich viel geistiges Wissen aus unmittelbarer geistiger Erfahrung. Das meiste ist vernichtet worden. Zum Glück hat man jetzt im 20. Jahrhundert etliches wiederentdeckt, weil irgendwo durch einen Glücksfall gnostische Schriften übergeblieben sind. Jetzt ist bei der Gnostik natürlich sehr, sehr gemischtes. Es ist vieles ganz altorientalisches, vorchristliches, wo dieser Ich-Gedanke noch gar nicht wirklich drin lebt, aber es ist sehr viel auch wirkliche christliche Gnostik drinnen. Und diese Dinge sind alle verloren gegangen, in Wahrheit für das Bewusstsein über lange, lange Zeiträume. Und heute hoffe ich, dass eine Zeit beginnt, wo man das wiederentdeckt. Nicht nur wieder an äußeren Schriften, sondern in sich. Weil die Schriften sind entstanden, weil Menschen das erlebt haben. Und ich sage, wenn die das erlebt haben, dann ist zumindest theoretisch für uns auch die Chance bestehen, es zu erleben, dorthin zu kommen. Das heißt, einen Einweihungsweg zu gehen, der uns zu dieser lebendigen geistigen Erfahrung langsam hinführt. Nichts Großartiges gleich sein. Das größte Erlebnis ist dieses Erlebnis, wirklich einem anderen Ich zu begegnen. Das ist das Einweihungserlebnis schlechthin in Wahrheit. Und wir haben tagtäglich die Chance dazu. Wir müssen nur die Schleier, die vor unseren geistigen Augen liegen, wegziehen. Das ist die Kunst. Und an dem zu arbeiten, nur das einmal bewusst mit sich tragen, den Gedanken. Sie werden sehen, wenn Sie diesen Gedanken bewusst mit sich tragen und sagen, ja, jetzt begegne ich einem Menschen, vielleicht kann ich ihn wirklich entdecken. Nur daran zu denken, nicht so, ja, servus, ich kenne dich. Und das so gewohnheitsmäßig einfach, sondern wirklich bewusst zu werden. Bewusst zu werden, welche Chance damit gegeben ist, in jeder menschlichen Begegnung. Und darum sagt der Christus, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Dieses hohe Geistige, dieses Ich, Jesus Christus, dem kann ich in jeder menschlichen Begegnung auch begegnen. Dort steckt es drinnen. Der Jesus Christus ist sozusagen dieses große Welten-Ich, wenn Sie so wollen. Und wir sind halt nur das kleine Ich. Aber gleicher Art in gewisser Weise. Und dann muss man sich natürlich auch bewusst sein, damit laden wir aber auch eine gewisse Verantwortung auf uns. Und können nicht sagen, ja, ihr Götter oder wer immer, oder ihr Vorgesetzten da oben, wer immer es ist, ihr werdet schon die Welt richten. Ich kann nichts dafür. Ich bin so klein, ich kann nichts. Nein, sondern es kommt auf jeden einzelnen Menschen an. Jeden Einzelnen. Und was ein Einzelner unterlässt, wird der Welt fehlen. Weil es individuell ist, kann es kein anderer in der Form machen. Das heißt, jeder Mensch ist einzigartig. Und die Welt ist ärmer, wenn nur einer fehlt. Und nur einer seinen Beitrag nicht leistet. Das heißt, es verbindet uns als individuelles Ich im Grunde mit der ganzen Menschheit. Und da ist viel also schon gewonnen, wenn man einfach dieses Bewusstsein dafür entwickelt. Also Bewusstseinsentwicklungen. Oder Steiner sagt, wir leben heute im Zeitalter der Bewusstseinsseele. Also wir dürfen nicht mehr einfach träumen oder so verstandesmäßig vor uns hindenken, was man uns eingetrichtert hat. Das ist nämlich auch noch nicht ganz voll bewusst, sondern da denken wir eigentlich das, was halt gemeinhin gedacht wird, sondern ganz uns bewusst zu werden, ganz wach zu werden, einmal für die Außenwelt, aber dann auch für das Geistige, das in jedem Menschen drinnen steckt. Also das sind Dinge, die ganz stark mit dem Christentum verbunden sind. Ein Einweihungsweg im Alltagsleben, im Grunde. Nicht irgendwo in einen mystischen Tempel gehen und mit aufgestellten Glauben und Hokuspokus, und das geht es überhaupt nicht. Der Tempel der Einweihung ist hier, wo Menschen sind. Wo Menschen sind und Menschen danach streben, einander als geistige Wesen zu begegnen. Das ist die große Aussage im Grunde der Mysteriendramen Rudolf Steiners. Er hat 4 Mysteriendramen geschrieben, wo er schildert also den geistigen Entwicklungsweg von einer Gruppe von Menschen. Sehr unterschiedlicher Menschen und all der Schwierigkeiten, die sie haben. Also Rudolf Steiner wollte eigentlich 7 Dramen schreiben, er hat aber nur 4 geschafft, weil da war der Erste Weltkrieg und dann ist er nicht mehr dazugekommen und so weiter. Die 4 Dramen enden so, dass alles offen ist. Es ist nicht so, dass er zeigt, wunderbar, Patentrezept, das wird funktionieren, macht es das noch. Nein, man denkt sich am Ende, oh Gott, es ist alles offen. Alle streben, alle tun, alle sind schon 5-mal gestrauchelt und man weiß nicht, wie es weitergeht. Es liegt an uns, es weiterzuführen. Also niemand sagt, dass das ein Weg ist, der in einem Leben fertig ist, in 2 Leben fertig ist, sondern ein Weg, der vielleicht wesentlich länger dauert. Nur als Gedanke einmal das mitzunehmen. Es ist meinem Empfinden noch kein Gedanke, der mit dem Christentum nicht vereinbar wäre. Ich halte ihn eigentlich für notwendig. Ich will Ihnen das nicht als Glaube jetzt aufoktorieren, das hätte ich anders sprechen müssen. Ich will es Ihnen nur als Anregung, als Gedankengang irgendwo mitgeben. Und dann wird man aber auch sehen, dass die Differenzen zwischen, da gibt es natürlich Unterschiede zwischen den Religionen, soll es auch geben, aber es gibt durchaus was Gemeinsames, eine Basis, wo man sich verständigen kann. Und wir haben auf der Herfahrt im Auto gesprochen darüber, dass heute schon ein bisschen mehr Toleranz auch anderen Anschauungen da ist, aber am wenigsten eigentlich in den Religionen. Das sagt heute immer fast jede, wir haben die absolute Wahrheit, wir haben Recht und ihr habt Unrecht. Und sie kommen eigentlich nicht zur Rande miteinander. Also der Islam hat Recht und das Christentum, und beim Christentum hat der katholische Glaube natürlich Recht. Oder der evangelische, oder nicht der orthodoxe, oder irgendetwas. Nein, Islam ist noch ärger, da gibt es so viele Gruppen drinnen, die alle sagen, wir haben Recht. Es gibt es beim Buddhismus genauso, da gibt es auch genug Schulen, die Wahrheit für sich in Anspruch nehmen. Sie haben sie. Aber es gibt auf die Wahrheit immer noch andere Perspektiven. Wahrheit heißt eigentlich ein bestimmter Blick auf die Wirklichkeit. Und ich sehe die Wahrheit, wenn ich von dem bestimmten Blickpunkt richtig schaue und das richtig schildere. Wenn ich ein bisschen herumgehe, sehe ich eine andere Perspektive. Wenn ich einen Menschen ins Gesicht schaue, schaut er anders aus, als wenn ich ihn im Profil anschaue. Und anders aus, wenn ich ihn von hinten anschaue. Und jedes Bild ist die Wahrheit. Und erst wenn ich alle Bilder zusammennehme, habe ich einen Überblick über die gesamte Wahrheit. Und wir haben halt heute sehr viele einseitige Perspektiven, die ihre Berechtigung haben, die einander zu widersprechen scheinen, wenn ich gerade von zwei verschiedenen Seiten schaue, und die trotzdem zu einem Ganzen zusammengehören. Und da müsste man halt einmal langsam hinwachsen. Das hieße aber sehr beweglich werden im Denken. Nicht irgendwelche Dogmen mitschleppen. Nein, aber wir müssen so schauen. Und anders darf man nicht schauen. Na, wir können beweglich sein, herumgehen. Also diese Beweglichkeit, diese Lebendigkeit auch im Denken. Ein erlebendes Denken. Ein Herzdenken, wenn Sie so wollen. Wo Herz und Hirn miteinander vereinigt ist. Das fehlt mir heute so stark. Entweder ist ein Überschwall von Gefühlen, die Gefühlsduselei mehr sind, ohne Verstand. Oder eiskalter Verstand, der das unterdrückt. Beides zusammen ist sehr selten zu finden. Das wäre etwas, was unendlicher Pflege bedarf, denke ich einmal. Und von da aus dann ins Tun zu kommen. Weil es ist, wenn man nur von oben viel denkt und weiß, wie alles am besten geschehen müsste, das sind die Menschen, die dann meistens am allerwenigsten zum Tun kommen. Die wissen immer nur, wie es gemacht gehört, aber sie kommen nie bis zum Tun, weil man oben stecken bleibt. Also wir brauchen eigentlich was Mitte, Hirn und Tun verbindet. Dann haben wir den ganzen Menschen auf die Erde gebracht. Dann steht das Ich wirklich am Boden. Es soll ja nicht nur dastehen, nicht nur dastehen, nicht nur dastehen, sondern den ganzen Menschen erfassen und den ganzen Menschen führen. Das heißt, wir uns selber führen, dann beherrschen wir im Grunde auch dieses Tier in uns, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dieses Ego in uns. Wir beherrschen es eben nicht, wenn das Ich sie nur da nach oben zurückzieht und von oben ängstlich herunterschaut, ich weiß alles besser, aber das unten tut trotzdem ganz was anderes, weil das sagt, du kannst eh alles besser wissen, interessiert mich nicht. Geht einen anderen Weg. Also das Ich muss stark genug sein, dass es wirklich den ganzen Organismus durchdringen kann. Bis in den physischen Organismus, alles. Seele durchdringen, das Leben durchdringen, die Physis durchdringen. Wenn wir das schaffen, sind wir bei dem, was in der Bibel Auferstehung heißt. Wenn wir den ganzen Menschen durchdrungen haben, durch unser individuelles Geistiges. Das heißt eben nicht einfach so, dass die Knochen aus den Gräbern wieder erheben. Das werden sie wahrscheinlich auf die Art nicht tun, das ist auch gar nicht gemeint. Ja, es geht darum, dass das Ganze, was unser Wesen ausmacht, unter die Herrschaft unseres individuellen Geistigen kommt. Alle unsere Wesensglieder, wie es Steiner auch nennt. Das Seelische, das Lebendige, das Physische, das Verwandeln. Ja, das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Wenn Sie jetzt Fragen dazu haben, das ist ein endloses Thema, man kann stundenlang darüber sprechen, weil es ist eine lebenslange Aufgabe eigentlich. Also ich sehe es zumindest so, mit dem zu erringen und sich näher zu kommen. Aber wenn Sie jetzt Fragen haben, gerne, steht zu allen zur Verfügung. Wir versuchen sie zu beantworten. Bitte.
Hat dieser Mithraskult dann auch schon so ein Ansatz
da? Ja, ist auch ein Ansatz, ja. Natürlich, es sind diese ganzen Mysterienkulte, die es ja in der antiken Welt gab. Und da gab es ja einige, die eleusinischen Mysterien oder eben in Ephesus die Mysterien. Die sind eigentlich Vorbereitung auf das Christentum. Wenn man sich genauer anschaut, in Wahrheit die Schilderungen des Neuen Testaments, das Leben des Christus und welche Taten er begangen hat und das vergleicht mit vielen Ritualen in den Einweihungskulten, sieht man große Ähnlichkeiten. Ganz große Ähnlichkeiten. Und das ist nicht zufällig. Das ist nicht zufällig, weil es geht um das gleiche Geistige in Wahrheit. Also das ist nicht so plötzlich was aus dem Hut gezaubert, sondern das ist nur die Weiterentwicklung von etwas, was vorbereitet war. Die ersten Kirchenväter, die ersten christlichen Denker auch haben das sehr wohl erfasst. Also ich denke, Clemens von Alexandria zum Beispiel, so 2. Jahrhundert. voller Einbezug der ganzen vorchristlichen Mysterien, der hat überhaupt kein Problem damit. Überhaupt keines. Danach ist es verteufelt worden, alles. Weil es ist nicht Christentum. Und damit ist aber eigentlich alles, was geistig war daran, hat man ausgeklammert damit zu teilen. Das sind halt dann die Gesetzeshüter, die Fürwendung geworden. Das ist halt, aber das ist immer so, wenn was institutionalisiert wird, dann sind die Mächtigen immer die Gesetzeshüter, die Vorschriften machen. Und die eigentliche Geistigkeit ist fast in den Untergrund gezwungen. Oder wird ausradiert. Also, denk später im Mittelalter mit Ausrottung, Vernichtung des Templerordens. Ein Templerorden, der sogar seine Schattenseiten hatte, aber es lebte eine ganz starke Geistigkeit drinnen. Die ist ausgelöscht worden. Ein bisschen was taucht beim Dante auf. Der hat was hinübergerettet. Aber das hat man immer wieder gemacht. Das ist klar. Also die Mächtigen, denen geht es nicht um diese spirituelle Tiefe, sondern um ihre Reviere abzustecken. Das ist überall so. Und was eben reale kirchliche Institutionen oder so sind halt immer Mischung, weil es gibt sehr wohl einzelne Denker, Pfarrer, geistliche Bischöfe von mir aus auch, die das wirklich leben. Und es gibt darüber ein riesen Regelsystem, das sie eigentlich behindert. Und es gibt halt andere, die das Regelsystem perfekt ausnutzen für ihre Machtpolitik. Das ist nichts Neues. Vielleicht lernen wir irgendwann einmal was dazu.
Ich hab's selber auch erlebt, dass ich bin längerer Zeit in Südamerika gewesen.
Ja.
Und habe mich mit so geistöffnenden Pflanzen beschäftigt.
Ja.
Und
ja.
sehr viele Erlebnisse gehabt.
Ja, ja.
Und dann ist mir richtig bewusst worden, warum bestimmte Dinge in unserer Kultur, wo es um den Machterhalt geht, genau das nicht erlaubt ist.
Ja, natürlich.
Und da kommt man auch, es sind Situationen, wo man den geschriebenen Text fast als trockenes Stroh betrachtet.
Ja, natürlich.
Wo man den geschriebenen Text fast als trockenes Stroh betrachtet, weil es nun viel tiefer
ist. Ja, richtig. Nein, es ist viel tiefer. Und es ist natürlich jetzt bei den Bibeln zum Beispiel das so, wenn es übersetzt ist, ist es noch schlimmer, weil da ist noch mehr ausradiert worden. Wenn das vom Originaltext, also wenn nur der hebräische Urtext der Schöpfungsgeschichte, im hebräischen Urtext durch die Sprache als solches, wenn das anfängt, Bereshit, Bara, Elohim und so weiter, in jedem einzelnen Wort lebt schon ein Bild des ganzen Schöpfungsgeschehens. Bei uns heißt es banal, im Anfang schufen die Götter. Ja, am Anfang, ja, irgendwann haben sie nicht angefangen, dann weiß ich nicht, früher oder so, keine Ahnung. In dem Wort Bereshit allein steht eine Kurzbeschreibung als Bild des ganzen kosmischen Geschehens. Das wird uns jetzt zu einem weiteren Vortrag führen, das will ich nicht antasten. Aber dann, weil da lebt ein bildhaftes Erleben, ja, und was sich da irgendwo, wie was einschlägt, da ist ein ganzes Geschehen drinnen, ein ganzes Drama spielt sich nur in dem einen Wort ab. Weil die Menschen das noch erlebt haben und die Sprache noch, sogar die Sprache selber aus diesem Erleben geschöpft haben.
Also das, mir gefällt es auch gut, wann im Christentum wieder Sachen praktiziert werden, wo man auch geistig in eine dementsprechende Tiefe gehen.
Ja, natürlich. Ja,
weil dann habe ich es Erlebnis und,
ja.
und ich brauche keine großartigen Leute mehr, die mir was sagen, wo es lang geht oder die mir was einflüstern, weil man sich
selber. Ja, nein, man müsste es selber beurteilen können aus dem eigenen Erleben heraus. Dann, und wenn es noch so bescheiden ist, dann fange ich mit dem Bescheidenen an, ich muss nicht gleich die Welterklärung schlechthin überschauen. Das ist sicher ein Hybris dann irgendwo, dann maßen wir uns zu viel an. Aber es genügt schon im Kleinen einmal was zu überschauen und das aber wirklich zu durchschauen. Und bitte lasst uns den Raum, das selber auch zu sehen. Und nicht schreibt uns vor, was wir sehen dürfen und was nicht. Das glaube ich, ist wichtig, dass wir uns da in diese Richtung emanzipieren und sagen, wir sind ein geistiges Wesen, wir können uns geistig weiterentwickeln und wir können das auch sehen. Und dann kommt es auf eine neue Basis. Weil wenn ich sehe, wenn ich es erleben kann, dann weiß ich, es ist da. Dann sehe ich es. Ich meine, das ist so wie ein Baum vor mir, so wie ich sehe, dass sie da sitzen und nicht zweifle daran, dass sie wirklich da sitzen und man das nicht einbilde. So real erlebt man das dann auch. Also wenn es wirkliches geistiges Erlebnis ist, gibt es diese Unsicherheit dann. Ja. Das, nur dort muss man halt hinkommen. Das mit unseren Hirnkastel-Gedanken allein kommen wir dort nicht hin. Es muss zwar die Bewusstheit dabei sein, die dieses Kopfdenken hat, aber es muss trotzdem etwas tiefer im Geschäft sein. Und da sind die Herzkräfte mit beteiligt. Ohne, dass es irgendeine Gefühlsduselei wird und Schwelgen in irgendwelchen Erlebnissen. Das meine ich damit nicht. Sondern ich meine ganz klare seelisch-geistige Erfahrungen mit der gleichen Wachheit, mit der wir der Außenwelt gegenüberstehen. Das ist im Prinzip möglich, aber es erfordert unseren Willen, uns auf den Weg zu machen. Also das ist das, was Steiner ja dann in vielen Schriften und Vorträgen beschrieben hat, auch solche Übungen. Und dieses eine Buch, wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten, da klingt jetzt sehr hochtrabend. Aber wenn man sich das Buch anschaut, sind das ganz nüchterne, praktische Regeln, wie man das eigene Seelische so erziehen kann, dass man vielleicht zu solchen Erkenntnissen selber kommt. Dann merkt man eh sofort, wenn ich das aber wirklich machen soll, ist das schwer. Es sind so ganz simple, ganz simple Übungen. Wirklich ganz simpel, scheinbar. Aber sie wirklich durchzuziehen und durchzuhalten, das erfordert viel Kraft. Das merkt man dann erst. Man merkt dann erst auch, wie viele Störimpulse reinkommen. Ich würde jetzt einmal in Ruhe einen Gedanken 5 Minuten lang festhalten in der Meditation. Was einem da nicht alles einfällt, was dazwischen kommt, Jesus einkaufen muss ich noch, genau, es zieht mir, es kalt, nein, es kitzelt mit den Nasen. Alles, alle Dämonen kommen. Aber da merkt man schon was. Da merkt man schon was, da muss man ankämpfen. Irgendwann mit der Zeit geht es.
Zum Ich wollte ich noch
ja, sagen. Ja, bitte.
Es ist interessant, dass der Buddhismus nicht das Ich lehrt.
Ja.
Der Buddhismus sagt, das gibt es nicht. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Buddha vielleicht doch anderer Meinung.
Ja, das ist
ja. Sehen Sie das?
Ja, so sehe ich das auch. Ich muss was dazu sagen, es gibt einen ganz interessanten Punkt. So in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, also so Anfang jedenfalls des 20. Jahrhunderts, wurden auch in Deutschland so buddhistische Vereinigungen oder was gegründet. Und da gab es einen bayerischen Amtsrichter, der hieß Georg Grimm. Ja. Und der hat auch ein Buch geschrieben, Die Lehre des Buddha. Und der vertritt darin die ganz dezidierte Ansicht, wenn der Buddha lehrt, also man geht auf ins Nichts, ins Nirvana, dann geht man genau zum Ich. Das Ich ist nämlich das, was aus dem Nichts schöpft. Das heißt, es geht ums wirkliche Ich. Weil man sagt immer, der Buddhismus lehrt also die Auflösung des Ich. Ja, was er lehrt, ist eigentlich das kleine Ich, dass sich das irgendwann einmal auflöst. Das Ego meint er damit eigentlich. Das große Ich ist genau das, was aus dem Nirvana, aus dem, wo ich nichts wähne, wo ich nichts sehe, nichts erlebe, aus diesem Nichts heraus schöpferisch tätig bin. Das ist das Ich eigentlich. Das heißt, das Ich ist eigentlich, stammt aus dem Nirvana und geht auch immer wieder dorthin, ist eigentlich immer dort in Wahrheit. Also das wäre natürlich eine ganz große Perspektive, mit einem Buddhisten über sowas zu reden und dort zu etwas Gemeinsamen zu kommen. Weil das hängt natürlich auch damit zusammen, Buddhismus, das stammt also noch aus der vorchristlichen Zeit seines Ursprungs, noch aus dem alten Orient, als das Ich noch nicht so wach da war. Und das heißt, die merken, wenn höchstens die Schattenseite des Ego, das störend ist. Das Ego ist das, was sich an die Welt klammert, Begierden nach allem Möglichen hat und dadurch sein Schicksal immer wieder herausfordert, sich zu neuen Erdeninkarnationen dadurch selber herunterzwingt und das wollte man ablegen. Aber das wirkliche Ich ist eben ganz was anderes. Das in deinem Nichts, in deinem Nirvana hoffe ich das All zu finden, hoffe ich das Ich zu finden. Also so würde ich das sehen.
Ich muss auch sehr durch so, dass im Buddhismus
ja
ganz starke Meditations-tolle Reinkarnation, ja, die ja, es gibt.
Ja, ja.
Wenn Sie Zen-Buddhismus an das denken, dann ja, wird auch nicht das Ich als existent hingestellt.
Ja, richtig.
Und also es ist außerordentlich schwer, das Sicherheit zu gewinnen.
Es ist und sehr schwer, ja.
Und auf der anderen Seite ist wirklich naheliegend. Übrigens, der Husserl hat auch ja, anfänglich große Probleme gehabt und er hat dann später gemeint, er findet, er fand das Ich. Aber nur, es ist nicht mehr ja, klar geworden, was er genau meint.
Ja.
Und ich wollte noch fragen, was meinen Sie, hat Steiner über die Sichtweise Buddhas in dieser Richtung was ausgesagt?
Naja, mir ist jetzt nichts bekannt, wo er direkt diesen Gedanken. Naja, oh ja, es kommt schon so durch, also zumindest, dass das Ich mit dem Nichts also zusammenhängt, das kommt schon vor. Direkt in Bezug auf den Buddhismus nicht, also man muss so ein bisschen zusammenschauen, die Dinge. Also in einem Schwung ist man jetzt im Moment nichts geläufig.
Das also über Buddhismus sagt er sehr wohl.
Über Buddhismus klar, sagt er einiges, ja, ja.
Aber auch, dass der Buddhismus das Ich nicht lehrt.
Ja, ja.
Über Buddha selber ist man nichts bekannt.
Ja, ja, ja. Er sagt schon über den Buddha etwas, aber eben gerade bezüglich dieses Themas jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Also eben dieses wirklich mit dem Ich-Gedanken da, also das Ich und Nirvana und so weiter. Also es geht aus vielen Äußerungen eigentlich sehr deutlich hervor, dass es so ist, aber eben nicht so ganz dezidiert ausgesprochen, sage ich mal. Aber das ist was absolut nachzuvollziehen, wo man auch haken müsste.
Schafft ein Künstler, wenn er ehrlich schafft,
ja,
ja? Wenn er jetzt nicht, dass er was macht,
ja, genau, weil
weiß,
ja,
er verkauft es dann gut. Und wenn er jetzt, sagen wir, nur eine Blume, eine Tulpenstrauß
ja,
abbildet, schafft der aus dem Ich heraus oder doch nicht?
Oh ja.
Kann man
oh ja, schon sagen. Sicher. Ich meine, das unterscheidet es. Und dann, ich sage einmal, weil heute haben die Menschen ja kaum Mut, zwischen Kunst und Nicht-Kunst zu unterscheiden. Wenn einer irgendwo ein paar Eier an die Wand klatscht, dann hurra, es ist Kunst. Dann sage ich, wenn er was dabei erlebt hat, kann das sogar der Fall sein. Und bei anderen ist es nicht der Fall und man merkt es. Aber da muss man schauen können. Dann merkt man den Unterschied, ob das bloß irgendwas Hingeschmissenes ist oder ob da wirklich ein Ich dahinter steht. Das, was er erlebt hat dabei und seine Spuren hinterlassen hat. Weil wir sind sowieso weg aus der Zeit, wo Kunst nur bedeutet, irgendwas gegenständlich genau minutiös abmalen. Wir müssen eigentlich heute, wir versuchen in Farben, in Formen Seelisches auszudrücken, was wir erleben. Und das Bild, das da hängt, sollte es irgendwie versuchen zum Ausdruck zu bringen, irgendwie es zu kommunizieren, den Betrachter. Was wahnsinnig schwer ist. Also Kunst ist heute überhaupt was viel, viel Dynamischeres geworden. Also wir haben weniger, nämlich auch die bildende Kunst, Sprache, Musik sowieso, aber auch die bildende Kunst, da hat man halt viel mehr Action-Painting oder solche Sachen, wo man erlebt die Entstehung des Kunstwerkes, wo man es nicht als fertiges Ding einfach auffasst, sondern wo man in Wahrheit den Seelenprozess, den geistigen Schöpfungsprozess des Werkes mitvollziehen und nachvollziehen kann. Ich finde es auch gut, dass das so ist. Also jede Zeit hat gewisse Dinge, wo etwas entwickelt wird, wo etwas gelernt wird. Es war zeitnotwendig, um überhaupt einmal bewusst für die äußere Welt zu werden. Dann hat man begonnen, ganz naturalistisch zu malen. Die Griechen, ihre Statuen sind in Wahrheit nicht naturalistisch, das sind Idealbilder. Die sind eigentlich geistig gesehen. Die Griechen haben eigentlich zumindest in der Blütezeit nicht nach Modellen gearbeitet. Sondern er hat den Körper erlebt in sich. Und das Idealbild, und das hat er geschaffen. Und wenn man sich eine Michelangelo-Statue anschaut, da steht der physische Mensch da, den man anschauen kann, den sieht man mit sinnlichen Augen. Das ist nichts Schlechtes, das ist ein Fortschritt eigentlich. Weil es noch mehr heruntergebracht ist. Aber jetzt können wir wieder ein bisschen auflösen, die ganze Geschichte. Weil wir stehen jetzt halbwegs fest am Boden. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir nicht ganz bicken bleiben da. So wir hier und da ein bisschen uns erheben können in etwas höhere Gefilde. ich habe gute Hoffnung, dass das möglich ist, auch wenn man manchmal verzweifeln könnte, wenn man in die Welt schaut. Aber ich sage, wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und den Schatten bemerkt man eher. Für mich ist es auch eigentlich ein Zeichen, auch dass viel Licht da ist. Das ruft immer Widerstände hervor. Immer so ein äußeres Bild, wo man sich denkt, es geht gar nichts. Es geht viel. Ich habe das Empfinden, dass vieles gerade in unserer Zeit, und damit meine ich jetzt so seit der Jahrtausendwende, vieles möglich ist, was vorher nicht möglich war. Wollen muss man es.
In so Chaoszeiten ist ja das ganz extrem Schlechte und ganz extrem Gute auch knapp zusammen.
Ja, natürlich. Natürlich, es ist sowieso immer ein Gang auf des Messers Schneide irgendwo. Das liegt ganz, also Himmel und Hölle liegen ja sehr, sehr eng beisammen. Das ist ein Balanceakt. Und das Ich ist der Seilbrenzer.
Also ich will ganz was praktisch Kindisches fragen.
Ja,
ich habe eine neue Person kennengelernt.
Ja.
Sie hat ein paar Sachen gemeinsam unternommen.
Ja.
Und dann sagt sie zu mir, na, erzähl mir das nun, wie das damals war bei dir, weil das interessiert mich, weil so lerne ich dich besser kennen.
Mhm.
Aber das ist ja jetzt auch nicht, dass mein Ich kennenlerne.
Nein,
das ist ja wieder nur dieses Äußere.
Es ist einmal das Äußere.
Wie muss man sich einer Person gegenüber verhalten oder was muss mich da so interessieren, dass ich wirklich auf dieses Ich vorstoße?
Ja.
Du passiert das einfach wieder aus dem Nichts.
Ja, es passiert irgendwie aus dem Nichts. Man muss es natürlich vorbereiten. Ich meine, so ein bisschen erzählen und ins Gespräch kommen, ist sicher eine Vorbereitung. Da ist halt die Kunst, auch wirklich erstens den anderen seines erzählen zu lassen, so wie er es empfindet, ihm auch das Vertrauen zu geben, du kannst mir das erzählen. Nicht, du musst die Hälfte zurückhalten, weil ich könnte ja blöd schauen oder so, sondern einfach diese vertrauensvolle Atmosphäre zu erzeugen, wo der wirklich sein Inneres ausbreitet bis zu einem gewissen Grad und dann irgendwann das Ich mitkommt. Weil die ganze Geschichte als solche ist es eh nicht. Aber irgendwann kommt das Ich mit. Und natürlich auch selber, dass ich diese Offenheit habe und nicht glaube, ich muss denn jetzt irgendwas vorspielen, weil sonst hält er mich für nicht gelehrt genug oder nicht weiß Gott was, sondern wo ich möglichst versuche, ich selbst zu sein und kein Spiel zu spielen sozusagen. Wir spielen eigentlich so viele Rollen in meinem sozialen Leben. Weil man glaubt, wir müssen so weit, sonst werden wir nicht anerkannt oder sonst irgendwas. Dann bin ich nicht ein richtiger Christ, wenn ich mich nicht so verhalte, dann bin ich kein richtiger Anthroposoph, wenn ich vielleicht zu laut lache irgendwo, dann kann schon nicht sein, na bitte, nein. Also, das heißt nicht, ich muss alle Leute immer schockieren, aber ich muss mich nicht an blödsinnige Regeln halten. Weil ich muss nicht provozieren, aber ja, genau. Einfach, ich sage immer, Humor gehört immer dazu. Ich habe gesagt, dass der Steiner auch esoterisch kann es dann werden, wenn der Humor dabei ist. Ja, und er hat so eine wunderschöne Holzstatue geschaffen, eine Christusstatue mit allen möglichen Widersacherkräften daneben, aber oben sitzt der Weltenhumor. Der sitzt ganz an der Spitze. So mit riesigen Flügelohren da und der sitzt oben und ich finde das toll. Also geistige Entwicklung schließt Humor nicht aus und heißt nicht immer nur andächtig reinschauen. Das ist dann meistens scheinheilig und das ist die schlimmste Form. Da ist man lieber, es ist Humor dabei. In diesem Sinne. Danke.
Vielen Dank für den lebendigen Vortrag. Wir haben viel